das Unbewusste verstehen, Beiträge zur Psychoanalyse und zur psychotherapeutischen Praxis mit Annette Streeck-Fischer.
Ich möchte heute über Denken und Nachdenken sprechen. Das sind wichtige Fähigkeiten in unserem Leben. Freud hat von Probehandeln beim Denken gesprochen. Und wenn wir vorweg was ausprobieren, dann sind wir in einer anderen Situation, als wenn wir gleich handeln und vielleicht dann auch Dinge tun, die uns hinterher leid tun. Mir geht es jetzt hier um, wie sich diese Fähigkeit entwickelt. Um denken und nachdenken zu können, brauchen wir Raum und Zeit. Es gibt jedoch Momente, in denen Denken und Nachdenken unangebracht sind. Zum Beispiel, wenn wir in einer Gefahrensituation sind. Wenn wir etwa auf der Straße stehen und ein Auto auf uns zurast, dann denken wir nicht nach, sondern handeln instinktiv. Wir springen schnell zur Seite, um uns zu schützen. Aus der Neurobiologie wissen wir, dass es im Gehirn schnelle und langsame Wege gibt, die unser Verhalten bestimmen. Die schnellen Wege ermöglichen uns, blitzschnell und ohne nachzudenken zu reagieren. Diese Reaktion nennt man Kampf-, Flucht- und Erstarrungsreaktion oder in Englisch Flight, Fight, Freeze. Die langsamen Wege erlauben uns nachzudenken, die Situation zu überprüfen, vielleicht vorwegzunehmen, was passieren könnte und verschiedene Optionen zu haben, was man tun könnte. Alles Bedingungen, die unter einer ernsthaften Bedrohung natürlich nicht gehen. In meiner therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begegnet mir das Problem des Nicht-Nachdenken-Könnens oder Wollens in verschiedener Hinsicht. Es betrifft besonders Kinder und Jugendliche mit schwierigen Entwicklungsbedingungen. Ich möchte ein Beispiel herausgreifen. Es ist ein 8-jähriger Junge mit einer schweren Entwicklungsstörung vor dem Hintergrund von multiplen Belastungen in seiner Entwicklung. Ich nenne ihn Tim. Tim machte einen ausgesprochen netten und altersentsprechenden Eindruck. Wenn ich ihm in meiner Arbeit begegnete, war er stets unruhig und ständig mit etwas beschäftigt. Mit unglaublicher Geschwindigkeit führte er Konzentrationsaufgaben und Durchstreichtests durch, sodass ich dabei ganz verwirrt wurde und mich fragte, ob er mir so seine Begabung zeigen wollte und was er wirklich konnte. Auf meine Fragen antwortete er nicht. Trotz meiner Bemühungen war es kaum möglich, überhaupt mit ihm in Kontakt zu kommen, da sich immer eine Beschäftigung mit etwas dazwischen schob. Ich spürte, wie ich die Fähigkeit zu denken und zu fühlen verlor und mich zunehmend ratlos fühlte. Bei Tim schien es, als ob Denken und Nachdenken bei seinem hektischen Handeln keinen Platz hatten. Um zu verstehen, was da zwischen Tim und mir geschah, möchte ich zunächst auf psychoanalytische Theorien zur Entwicklung von Denkfähigkeit eingehen. Nach Freud ist die erste primitive Denktätigkeit des Säuglings die halluzinatorische Wunscherfüllung. Das heißt, der Säugling stellt sich vor, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen. Das setzt allerdings voraus, dass da eine Pflegeperson ist, ein Objekt, das schon irgendwie als präsent erfahren wurde. Donald Winnicott, ein englischer Psychoanalytiker, meint, dass der Säugling denken kann, indem er erlebt, dass er etwas bewirken kann. Nach seiner Theorie geht es darum, die Erfahrung der Wirkmächtigkeit zu retten, die bedeutet, dass das, was ich mir vorstelle, geschieht dann auch. Diese Erfahrung zu bewirken, was er möchte, macht er in der frühen Beziehung zwischen Mutter beziehungsweise früher Pflegeperson und Kind. Winnicott nennt das Übergangsraum. Er meint damit das Miteinander, das zwischen Mutter und Kind geschieht und das davon bestimmt ist, dass die Mutter das Kind bei seinen Fähigkeiten abholt und ihm vermittelt, dass es das schafft, was es möchte. Wenn das Denken beschädigt wird, zum Beispiel Nachdenken nicht geht, dann hängt das von dem Ausmaß der Schädigung ab, so Winnicott. Also wann und wie lange die Schädigung stattgefunden hat. André Green, ein französischer Psychoanalytiker, bezieht sich in seinen Theorien zum Denken auch auf Räume, nicht den Übergangsraum, sondern eben andere Räume, den inneren Raum oder die inneren Räume der Psyche. Er sieht im Denken ein komplementäres Verdoppeln. Das, was ist, wird auch gedacht. Zum Beispiel, ich rede viel und denke, oh, ich rede viel. Er meint, dass letztlich im Denken das verlorene Objekt wiedergefunden wird. Dies setzt allerdings die abwesende Präsenz des primären Objekts, also die Gegenwart, die Abwesenheit, aber auch gleichzeitig der Erfahrung von Gegenwart des primären Objektes der Pflegeperson voraus. Nochmal, was heißt das? Es existiert dann die innere Vorstellung der Gegenwart der Person, auch dann, wenn sie gerade nicht da ist. Die Pflegeperson, das primäre Objekt, also das ist in der Regel das erste Objekt, das wichtigste, bietet dann dem Kind einen Beziehungsraum an, der die Umwandlung der projektiven Identifikation ermöglicht. Das mit der projektiven Identifikation ist etwas kompliziert, aber wichtig zu verstehen. Unter projektiver Identifikation wird ein psychischer Mechanismus verstanden, der vor allem in der frühen Entwicklung bedeutsam ist. Er bedeutet, dass das Kind sich seines Gefühlszustandes entledigt, indem es diese Gefühle von sich aus herauslagert und in die frühe Pflegeperson hineinlegt. Dadurch fühlt die frühe Pflegeperson dann plötzlich das, was das Kind eigentlich fühlt. Wenn vom Kleinkind ein Gefühl von Bedrohung oder Wut in die Pflegeperson deponiert wird, dann ist es eine wichtige Erfahrung in der Entwicklung, wenn die Pflegeperson einen Weg findet, diese Bedrohungsgefühle zu halten und zu beschwichtigen. Das Kind fühlt sich beispielsweise von einem Hund bedroht, schreit und die Mutter nimmt die Bedrohung auf und hält das Kind fest, streichelt es und vermittelt ihm, dass es sich nicht bedroht fühlen muss, weil der Hund vielleicht gar nicht gefährlich ist. Das Aufnehmen und Halten ist ein frühes Beziehungsmuster zwischen Säugling und Pflegeperson. Bei Tim kann man davon ausgehen, dass er in seiner bisherigen Entwicklung das kaum erlebt hat, dass unerträgliche Gefühle aufgenommen und relativiert wurden. In seinem hektischen Handeln zeigte er mir seine innere Situation und bei mir traten Gefühle von Beunruhigung, Irritation und Ratlosigkeit auf, ohne seinen Zustand zunächst verstehen und halten zu können. Seine Angst und seine Verwirrung wurden bei ihm offenbar in seiner Entwicklung nicht gehalten, sodass er kaum zur Beziehung in der Lage war und hier musste die Therapie einen Weg finden. Auch Wilfried Bion, ebenfalls ein englischer Psychoanalytiker, verweist auf den Mechanismus der projektiven Identifikation. Unangenehme Empfindungen werden nach außen gelagert. Dies sei die erste Form des Denkens. Durch die nach außen projizierten Elemente wird bei dem aufnehmenden oder auch containend genannten primären Objekt, also wir kennen ja den Container und eben der hält, der nimmt auf und dieses primäre Objekt, die frühe Pflegeperson, wandelt die herausgelagerten, unerträglichen Gefühle in etwas Annehmbares um. Wird dieser Vorgang jedoch beschädigt, also nicht gehalten und in erträglicher Form zurückgespiegelt, können bizarre oder beängstigende innere Erfahrungen entstehen. Diese sind eventuell noch bedrohlicher als das, was vorher nach außen verlagert wurde. Die projektive Identifikation kann also als eine erste Kommunikationsform angesehen werden, die Denkfähigkeit schafft. Sie entsteht nur in der Anwesenheit eines primären Objektes, einer Pflegeperson und letztlich durch seine Verarbeitung. Wenn kein primäres Objekt da ist, wenn die frühe Pflegeperson vernachlässigend ist, Angst macht, unberechenbar ist, kann sich, wie bei Tim ebenso wie bei vielen Kindern mit schweren Entwicklungsstörungen oder auch bei einer komplexen ADHS, ein Raum des Denkens, ein Raum, in dem Fantasien oder Bilder entstehen, nicht entwickeln, da Bedrohung und Verwirrung vorherrschen. Sie haben zumeist vielfältige Belastungserfahrungen gemacht und die Welt erscheint nicht überschaubar und vorhersehbar, sondern bedrohlich. Donald Meltzer, ebenfalls ein englischer Psychoanalytiker, hat sich mit frühen Störungen wie Entwicklungsstörungen, Autismus und ausgeprägter ADHS befasst. Und er hat einen Lebensraum des Organismus entworfen mit verschiedenen Sektoren der Geografie der Fantasie. Diese Sektoren beinhalten unterschiedliche Formen des Erlebens, die Meltzer als ein-, zwei-, drei- und vierdimensional bezeichnet. Die Eindimensionalität bedeutet eine Welt ohne psychische Aktivität. Sie ist geistlos deshalb, weil sie in einer Abfolge weder für das Erinnern noch für das Denken von verfügbaren Ereignissen steht. Man kann sich vorstellen, dass das zum Beispiel auch bei dem Säugling, wenn er auf die Welt kommt, der Fall ist. Es ist aber auch beispielsweise bei schweren autistischen Störungen feststellbar. In der zweidimensionalen Welt wird das Objekt, die andere Person, als etwas erlebt, das sich von den an der Oberfläche wahrgenommenen sinnlichen Qualitäten nicht trennen lässt. In der zweidimensionalen Welt gibt es nicht die Fähigkeit, etwas aufzunehmen und zu verinnerlichen. Es fehlt ein innerer Raum, in dem gedacht, innegehalten oder geprüft werden kann. Ohne die Verfügbarkeit des inneren Raumes können neue Beziehungen kaum aufgebaut werden, da die räumliche Dimensionalität, das ist die Dreidimensionalität, fehlt. Mit der Dreidimensionalität können intensive und unerträgliche Erfahrungen in die andere menschliche Psyche hinein deponiert und transformiert werden. Dies geschieht durch die projektive Identifikation, die einen inneren Raum eröffnet und die Selbstbetrachtung ermöglicht. Erst in dem vierten Sektor ist dann der Raum der Betrachtung von sich selbst und anderen gegeben. Bezieht man dieses Konzept auf Tims Verhalten, so scheint es, dass er in einer zweidimensionalen Welt verharrte und einen inneren Raum noch nicht entwickelt hatte. Die Verlagerung seiner Gefühlssituation in mich konnte als ein Angebot gesehen werden, Denken und Beziehung herzustellen. Wenn mit der projektiven Identifikation unerträgliche Erfahrungen nicht gehalten und in einer erträglichen Form zurückgegeben werden, dann bleibt die Angst vor Überwältigung, Verfolgung, Vernichtung oder Vereinnahmung durch die andere Person. Und was bedeutete das in Bezug auf Tim? Mit seinem hektischen Verhalten vermied er es, dass ein Kontakt zu ihm möglich wurde. Er hatte dadurch die Situation unter Kontrolle. Ich verstand das als einen Weg, Gefahren abzuwehren. Ich bemühte mich, Ruhe auszustrahlen, um ihn zu erreichen. Ich bewunderte die Geschwindigkeit seines Tuns und versuchte, ihm einen sicheren Raum zu geben. Der Raum zu fühlen und zu denken stand ihm nicht zur Verfügung, um zu antworten. Nur im Handeln konnte etwas Beruhigung sichtbar werden. Denn wenn bei solchen frühen Entwicklungsstörungen dieser Denk- und Fühlraum entleert ist, geht es darum, erst ein funktionierendes Ich entstehen zu lassen.
Sie hörten eine Produktion der IPU Berlin.